Deutschlandfunk. Der Tag.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Thomas Kemmerich.
Es ist eine absolute Überraschung, was da heute in Thüringen passiert ist. Nicht Bodo Ramelow ist der nächste Ministerpräsident, sondern der FDP-Politiker Thomas Kemmerich.
Die Arbeit beginnt jetzt. Ich bitte doch, davon abzusehen, meine Rede zu unterbrechen. Ich zeige den
War nicht ganz leicht heute mit Kemmerichs Antrittsrede. Er ist ja auch nur mit Hilfe der AfD ins Amt gekommen. Ganz richtig, ein Ministerpräsident von Gnaden der AfD, von Gnaden Björn Höckes. Der hat sich gefreut.
Unter Rot-Rot-Grün ist Thüringen in einen Linksstaat deformiert worden. Dieser Weg musste beendet werden. Und deswegen haben wir diese Wahl heute so getätigt, wie wir sie getätigt haben.
Einigen hat dieses Ergebnis dagegen fast die Sprache verschlagen. Georg Mayer von der SPD zum Beispiel, bislang Innenminister in Thüringen.
Und was die FDP hier für ein Spiel getrieben hat, das missachtet einfach den Wählerwillen.
Also, Regierungswechsel in Thüringen. Die AfD wählt den neuen Ministerpräsidenten mit. Was das heißt, auch für die deutsche Bundespolitik, besprechen wir gleich mit Klaus Remme in Berlin. Und wir schauen auf ein Stück deutscher Kolonialgeschichte. In Namibia wird seit mehr als 120 Jahren ein wichtiges Kulturgut vermisst. Ein Ledergürtel, der für viele Menschen dort eine große Bedeutung hat. Meine Kollegin Christiane Habermals hat ihn gesucht. Und was sie dabei erlebt hat, erzählt sie uns. Alles an diesem Mittwoch, den 5. Februar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo, Klaus Remme in Berlin. Grüß dich.
Grüß dich, Tobias.
Klaus, ich fasse das jetzt einfach mal so zusammen. AfD, CDU und FDP haben heute einen Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt. Thomas Kemmerich, den FDP-Politiker. Haben diese drei Parteien da zusammengearbeitet? War das abgesprochen?
Sie haben zusammengearbeitet, wenn man eine geheime Wahl als Zusammenarbeit deuten kann. Wir haben komplizierte Mehrheitsverhältnisse im Landtag in Thüringen gehabt. Jeder wusste das. Wir standen, muss man jetzt sagen, vor einer Minderheitsregierung, die Bodo Ramelow, der bisherige Ministerpräsident, anführen wollte. Und er hat in dieser Wahl, im dritten Wahlgang, nicht ausreichend Stimmen bekommen. So muss man das wohl sehen. Am Ende in der dritten Wahlrunde, in der die relative Mehrheit der Kandidaten ausreichte, hieß es Ramelow 44, Kemmerich, Spitzenkandidat einer 5%-Partei der FDP 45. Und damit ist er gewählt. Du hast das Problem natürlich genannt, dass ein großer Teil dieser 45 Stimmen der AfD sind. Und das hat sich dann in einer Art Gewitter entladen. Wir haben Demonstrationen vor dem Landtag in Erfurt und auch die Bundespolitik ist, so viel kann man sagen, in kompletter Aufruhr.
Da können wir gleich noch drüber sprechen. Zunächst mal nochmal zur Lage in Thüringen. Was heißt das jetzt für Thüringen? Kriegen wir da jetzt eine Regierung oder vielmehr die Thüringer, kriegen die eine Landesregierung aus eben CDU, FDP und AfD? Björn Höcke?
Nein. Soweit wird es nicht kommen. Wir haben eine klar erkennbare Stimmbeteiligung der AfD bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Das ist keine Überraschung. Christian Lindner, der FDP-Chef, ist hier eben in Berlin aufgetreten und hat gesagt, die Unterstützung der AfD war für uns überraschend. Also das kann nicht sein, beim besten Willen nicht. Denn Thomas Kemmerich musste sich ausrechnen im dritten Wahlgang. Ich trete an, ich präsentiere mich als Kandidat der Mitte, denn ich sehe aus meiner Warte nur das Angebot im dritten Wahlkampf zwischen zwei Kandidaten der Extremen. Zwischen Bodo Ramelow, dem Kandidaten der Linkspartei, aus Sicht der FDP ein Extremer, und dem Kandidaten der FDP, der zwar parteilos ist auf dem Papier, aber von der AfD unterstützt wurde. Und insofern ist seine Kandidatur möglicherweise politisch nachvollziehbar als Personalangebot. Aber dass er glauben konnte, ohne Stimmen der AfD gewählt zu werden, das ist schlicht nicht möglich.
Wie wird die AfD jetzt Einfluss nehmen auf die Regierungsarbeit?
Interessant. Wir reden hier 16.35 Uhr. Das heißt, während wir reden, laufen viele Pressekonferenzen, gerade hier in der Bundeshauptstadt. Insofern ist das eine Momentaufnahme. Thomas Kemmerich ist dann ja ans Pult getreten im Landtag in einer sehr kurzen Ansprache und danach eine etwas längere Pressekonferenz. So wie er sich das jetzt vorstellt, klingt das so.
Unsere Aufgabe ist es nun, ein vielfältiges, sachorientiertes, kompetentes Kabinett zu bilden. Ich werde eine Einladung aussprechen an CDU, SPD und Grüne, sich der staatspolitischen Verantwortung zu stellen und gemeinsam Lösungen für Thüringen zu suchen.
So, Statement 1, Kemmerich. Natürlich wurde er gefragt, wie wollen Sie denn hier Mehrheiten organisieren? Und er sagte:
Die Brandmauern gegenüber der AfD bleiben bestehen. Mit einem Ministerpräsidenten Kemmerich wird es kein Angebot, keine Koalition, keine Ministerien und auch keine AfD-Politik geben. Was wir vor der Wahl gesagt haben, dass wir mit den Extremen aus beiden politischen Lagern nicht zusammenarbeiten, bleibt auch nach der Wahl bestehen, auch am heutigen Tage und auch die für die Zeit meiner Amtsperiode.
Das klingt nach großer Glaubwürdigkeit und das klingt nach Rückgrat. Es bleibt jedoch der Befund, wenn er es ernst meint und er spricht die Einladung lediglich an die Union, an SPD und Grüne aus, dann ist dieser Mann der frisch gewählte Ministerpräsident ohne parlamentarische Mehrheit.
Klaus, wie kommt das Ganze jetzt in der Bundespolitik an? Weil das ist ja ein Paukenschlag. Ein Ministerpräsident zum ersten Mal in Deutschland, der mit Hilfe der AfD ins Amt gewählt wurde. Was sagt man in Berlin?
Das ist wie eine Explosion, sowohl in den sozialen Medien wie dann auch nach ersten Momenten, in der, glaube ich, die Spitzen hier in Berlin um Fassung rangen, jetzt dann doch auch entweder durch Pressekonferenzen oder durch Pressemitteilungen Worte finden. Tabubruch, das ist das eine, aus mehreren Richtungen zu sagen, hier ist ein Damm gebrochen. Man hat sich hier mit der AfD eingelassen, weil man wusste, dass es ohne diese Stimmen nicht gehen würde. Das hören wir aus der SPD, das hören wir von den Grünen, die den Rücktritt von Kemmerich sofort gefordert haben. Wir hören es von der Linkspartei, aber im Moment steht, und das ist ja selten genug der Fall gewesen in den letzten beiden Jahren, die FDP im Mittelpunkt. Was macht die Bundesspitze mit diesem Ereignis? Und Christian Lindner ist eben vor Kameras und Mikrofone getreten und er hat seine Abgrenzung zur AfD sauber vorgenommen.
Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht.
Das ist natürlich eine Position, die wird mancher als Ausrede qualifizieren, zu sagen, naja, wir können ja in einer geheimen Wahl nicht wirklich wissen, wer uns wählt. In diesem Falle sind die Mehrheitsverhältnisse so, dass man weiß, dass man sich hier, um Erfolg zu haben, auf Stimmen der AfD verlassen musste. Und wir hören auch nicht nur Unterstützung, im Gegenteil, nicht nur Unterstützung des Bundesparteivorsitzenden für Thomas Kemmerich.
Ich persönlich würde nicht Bundesvorsitzender einer Partei sein können, die eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht klar ausschließt. Und solange ich die Freien Demokraten führen darf, würde ich einer Änderung dieser Grundüberzeugungen nicht zustimmen und sie auch nicht tolerieren.
Also, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Tobias, aber ich höre da deutliche Distanz zu Thomas Kemmerich heraus. Mhm.
Was heißt das dann für Thomas Kemmerich und seine FDP in Thüringen? Ist der da sozusagen etwas alleine auf weiter Flur, ohne die Unterstützung der Bundesspitze?
Ich glaube, das ist ein Tag, den Thomas Emmerich nicht vergessen wird in seinem politischen Leben. Wir haben gestern zusammengesessen in Berlin. Eine etwas ungewöhnliche Einladung, wie ich fand, für einen Politiker, der ja im Bundestag vertreten war in den letzten Jahren, aber nach der Wahl in Thüringen eben Landespolitiker geworden ist, der sich hier getroffen hat mit wenigen Journalisten, die zusammensaßen. Da standen all diese Fragen im Raum. Ich werde jetzt nicht so weit gehen, aus Hintergrundgesprächen zu berichten, aber für mich hatte ich das Gefühl, dass er die Möglichkeit, gewählt zu werden, in Betracht gezogen hatte. Dass der jetzt innerhalb von 2-3 Stunden keine Landesregierung auf die Beine stellt, das ist offensichtlich. Und die Frage, ob es jemals zustande kommen wird, die ist offen. Thomas Kemmerich trägt jetzt eine große Verantwortung, hat Christian Lindner eben gesagt. Aber nicht nur er. Es war ein Appell an Union, SPD und Grüne, sich der politischen Zusammenarbeit nicht zu verweigern. Sollten sie sich verweigern, sagte Christian Lindner, dann werden wir bald Neuwahlen haben. Ich habe eben schon erwähnt, selbst wenn sie sich nicht verweigern, ist nicht erkennbar, wie es eine parlamentarische Mehrheit in Erfurt geben soll. Und ich wäre also nicht überrascht, wenn wir hier über kurz oder lang von Neuwahlen reden müssen.
Dann müssen wir außerdem noch sprechen über die CDU. Die hat ja auch lange darüber diskutiert, ob sie ihren eigenen Mann Mike Moring aufstellen soll oder nicht. Sie hat es dann am Ende nicht gemacht. Wie steht die Partei jetzt da nach diesem Ergebnis?
Nicht gut. Und zwar sowohl auf Landesebene wie, ich finde, auch auf Bundesebene. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es lange dauert, bis die CDU-Spitze sich zu Wort meldet. Ich sagte es, während wir jetzt reden, und unser Aufnahmedatum ist nun einmal nicht beliebig verschiebbar, sonst hätte ich gerne noch Herrn Ziemiak gehört, der als Generalsekretär die Position der Bundes-CDU formuliert. Thomas Kemmerich kann immerhin sagen, ich habe mich getraut. Ich sehe, dass wir den Wählern in Thüringen, in diesem Falle also den Abgeordneten des Landtages, ein Angebot der politischen Mitte machen müssen. Und wenn die CDU dazu nicht bereit ist, dann mache ich das. Als Kandidat der Mitte wird er unter anderem heute gefeiert von Christian Hirte, CDU, Ostbeauftragter der Bundesregierung, der sich unmittelbar nach diesem Urteil einen eingefangen hat von Saskia Esken, der SPD-Chefin, die dann twitterte, der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist das und in unserem Auftrag spricht er mit diesem Urteil Kandidat der Mitte nicht.
Und die AfD, Björn Höcke, für den ist das heute ein Triumph, oder?
Es ist sicherlich ein taktischer Erfolg. Ich würde jetzt vielleicht nicht von Triumph sprechen, aber es ist ein Erfolg insofern, als dass die AfD sich entschieden hat, den eigenen Kandidaten fallen zu lassen und vor allen Dingen ein großes Problem für das bürgerliche Lager zu produzieren, so muss man es wohl sagen. Sie haben sich durch ihr Abstimmungsverhalten in eine Möglichkeit hineinbuxiert, die dem politischen Gegner ein großes politisches Problem präsentierte. Nicht nur der 5% FDP, sondern, wir haben es ja gerade gesagt, auch der CDU, die damit umgehen muss. Auf Bundesebene hat sich Alexander Gauland ebenso geäußert.
In der Politik muss ich versuchen, Mehrheiten zur Veränderung des Landes zu gewinnen. Und wenn der eigene Mann keine Chancen hat, ist es klar, dass ich den wähle, der mir noch immer am nächsten steht und Mehrheitschancen hat. Also war es eine kluge Entscheidung der Thüringer Kollegen.
Ich weiß nicht, man hört die AfD sich praktisch zurücklehnen und das Ganze genießen. So ist zumindest mein Eindruck, Tobias. Es ist ein gewaltiges Problem, nicht nur in Erfurt, wer die Kamerabilder gesehen hat, der AfD-Abgeordneten im Landtag, die sich in die Schlange gestellt haben, teilweise mit Blumen, um Thomas Kemmerich, dem Liberalen, zu gratulieren, wie die Sitzung im Landtag in Erfurt heute dann abgebrochen wurde für den heutigen Tag und dort zum ersten Mal unter dem neuen Ministerpräsidenten abgestimmt wurde. Und die Landtagspräsidentin Frau Keller, die hat aber auch keine Sekunde gezögert, um ganz genau zu formulieren, wie hier ein Entschluss zustande kam, nämlich mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD, namentlich gegen die Stimmen von SPD, Grünen und Linken.
Also definitiv ein Wahlergebnis heute in Thüringen, das uns noch weiter beschäftigen wird. Klaus Remme in Berlin, vielen Dank.
Gerne, Tobias. Danke. Ciao.
So, und wir gehen von der aktuellen Tagespolitik ein kleines bisschen weg. Deutsche Museen sind ja immer noch voll mit Kunstschätzen und Kulturgütern, die eigentlich ganz anderen Ländern gehören. Deutsche Soldaten oder auch deutsche Forscher haben solche Dinge im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte einfach eingesammelt und mit nach Hause genommen. Meine Kollegin Christiane Habermals ist eher durch Zufall auf eine interessante Geschichte gestoßen. Es geht da um eine Volksgruppe in Namibia, die seit mehr als 120 Jahren einen kleinen, aber für sie sehr wichtigen Gegenstand vermisst. Ein Ledergürtel, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Aber dann kamen die deutschen Kolonialsoldaten und haben ihn mitgenommen. Und Christiane hat sich deshalb auf die Suche gemacht. Und sie ist fündig geworden. Können wir alles genauer besprechen. Hallo Christiane.
Hallo.
Es geht also um einen Gürtel. Wann hast du zum ersten Mal von diesem Objekt gehört?
Ja, das war vor etwa 2,5 Jahren. Damals war ich beschäftigt mit den Recherchen, zu den Regierungsverhandlungen zwischen Deutschland und Namibia. Da ging es um die Aussöhnung wegen des Völkermordes. Und da traf ich mich in einer Berliner Kneipe mit Vertretern einer Delegation von Herero, die Teilnehmer dieser Verhandlungen waren. Und mit dabei war ein Mitglied der Ova Bandeiru, Freddy Guvauva. Und der erzählte mir eine Geschichte, nämlich dass sein Volk, seine Familie seit über 120 Jahren einen Gürtel vermisst, den Gürtel seines Urgroßvaters, den der getragen hatte, als er am 12. Juni 1896 von den Deutschen hingerichtet wurde. Und die Deutschen hätten damals diesen Gürtel, der ein sehr wichtiger und magischer Gürtel war, eine große Bedeutung hatte für das Volk, hätten diesen Gürtel mitgenommen und den hätten sie gerne zurück. Das war das erste Mal, dass ich von dieser Geschichte gehört hatte.
Christiane, kannst du uns mal kurz erklären, Ende des 19. Jahrhunderts, vor 120 Jahren, welche Rolle haben die Deutschen damals in Namibia gespielt?
Ja, das war eigentlich noch in der Anfangszeit der Kolonialzeit in Deutschland. Also 1904 kam es ja eigentlich erst zu dem großen Aufstand der Herero und Nama gegen die Deutschen, dessen Ergebnis wir kennen. Die Niederschlagung ging dann als Völkermord in die Geschichte ein, erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Aber schon 8 Jahre vorher gab es eben auch schon Widerstände. Und dieser erste, der Kai-Mema, war, wenn man so will, der erste wirkliche Gegner, der relativ früh, als die anderen Stammesführer noch glaubten, man kann mit den Deutschen irgendwie zurechtkommen, Verträge schließen, die sind nur ein Player mehr in der afrikanischen Konfliktlandschaft, da hat er eben schon erkannt, was die Deutschen tatsächlich mit dem, was Kolonialismus wirklich war, nämlich dieser wirklich allumfassende Besitzanspruch, der keinen Raum mehr lassen würde für afrikanische Völker. Und das war die Situation und Kai-Mema war der Erste, der sich gegen die Deutschen erhoben hat und sein Volk hat einen sehr hohen Preis gezahlt.
Und er wurde also damals hingerichtet.
Genau.
Ist das richtig? Wie lief diese Hinrichtung ab? Wissen wir das?
Ja, das wissen wir aus den Militärberichten der Deutschen. Also wir wissen auch, dass Theodor Leutwein, der Oberkommandierende der deutschen Schutztruppen, diese Gefahr durch den Ovabandero-Aufstand sehr ernst nahm. Es gab dann, der Aufstand wurde niedergeschlagen, es war eigentlich ein Krieg. Und Kai-Mema wurde zusammen mit einem anderen Herero-Führer, Anführer, durch ein Kriegsgericht verurteilt zum Tode und wurde dann standrechtlich erschossen. Und da gibt es sehr anrührende Beschreibungen, auch aus den Überlieferungen der Ovabandero, über diese Hinrichtung, die für das Volk und für die Familie ein extrem traumatisches Erlebnis gewesen ist. Und das spielt auch bei dieser Recherche natürlich eine Rolle. Also die verschiedenen Erinnerungsräume, die sich da aufgetan haben. Einerseits die Militärberichte der Deutschen und dann eben die Erinnerungen der Ovabandero, die bis heute extrem präsent sind und die ein ganz anderes Bild natürlich zeichnen von dem Kai-Mema.
Und diesem Kai-Mema, dem wurde also der Gürtel abgenommen, der für dieses Volk eben eine sehr große Bedeutung hat. Was ist dann mit dem Gürtel weiter passiert?
Ja, das war die große Frage, denn mehr war eigentlich nicht überliefert, außer dass es ein Gürtel war und dass es ein Objekt war, das immer vom Vater auf den Sohn als Herrschaftszeichen weitergegeben worden war.
Das heißt, vor 2,5 Jahren, als du zum ersten Mal davon gehört hast, da war tatsächlich überhaupt nicht klar, wo dieser Gürtel jetzt ist. Es war nur bekannt im Jahr 1896, ist er diesem Volk weggenommen worden.
So ist es. Das heißt, ich stand im Prinzip vor der Frage, kann man überhaupt ein Objekt finden, von dem man eigentlich noch nicht mal genau weiß, wie es eigentlich aussah? Und von dem eigentlich nur, der es eigentlich nur noch in der Erinnerung als Leerstelle existierte.
Was hat dich denn damals eigentlich angetrieben, da genauer nachzuforschen?
Na, ich fand diese Geschichte einfach sehr beeindruckend. Diese Hinrichtung hatte ja was unglaublich Hartes. Und auf der anderen Seite habe ich relativ früh ein Foto in die Hand bekommen. Das hatte mir ein Archivar in Basel geschickt. Und das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Das war ein Foto, das die Kai-Mema und diesen anderen Herero-Führer im Moment der Verhaftung zeigt durch die Deutschen. Also es war eigentlich so ein Foto wie eine Trophäe. In der Mitte stehen die beiden Führer und rechts und links die Schutztruppensoldaten, die stolz sozusagen das Ergebnis präsentieren, diese beiden verhafteten Anführer. Und das Gesicht von diesem Kai-Mema hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Er hatte sowas wahnsinnig Würdevolles, aber auch was sehr Abschätziges. Also irgendwie habe ich gedacht, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, dieses Objekt zu finden, dann würde ich das gerne tun.
Und wie ist diese Suche dann gelaufen?
Ja, also lange war nicht klar, wonach suchen wir eigentlich. Also wenn ich von wir spreche, es gab natürlich den Freddy Guvauva, der auch mitgemacht hat, der auch mitgesucht hat, dann ein Archivar in Windhoek. Am Ende war zuerst die Frage, ist es eigentlich ein Gürtel oder ist es vielleicht ein ganz anderes Objekt? Eine erste konkrete Spur fand sich tatsächlich erst, als der ehemalige Leiter des Nationalarchivs in Windhoek in einem Buch, eigentlich in einem alten Nazi-Buch von Hans Grimm, 1929 geschrieben, das ist der spätere Autor von Volk ohne Raum, was dann die Blaupause gegeben hat für den Nationalsozialismus, für die Expansionspolitik des Nationalsozialismus. Und der hat eigentlich so eine Heldengeschichte geschrieben, also die Abenteuer der Siedler, der ersten Siedlerpioniere in Deutsch-Südwest. Und da taucht eine Passage auf, in der er erzählt, dass ein Kaufmann in Windhoek ansässig, damals als Reserveoffizier in diesem Krieg gegen die Overbandero, dass dem die Aufgabe zugekommen sei, den Kahememoa zu entwaffnen und dass er dann ihm seinen Patronengürtel und sein Gewehr abgenommen habe und beides später an sein Heimatmuseum in Braunschweig gegeben habe.
Und dann bist du nach Braunschweig gefahren?
Dann bin ich natürlich sofort nach Braunschweig gefahren. Und das Erste, was ich fragte, gibt es hier diesen Gürtel? Und nein, also der Gürtel war nicht dort. Aber was man gefunden hatte, war eine alte Karteikarte, die belegte, dass dieser Gürtel des Kahememoa, war auch so benannt, tatsächlich im Museum gewesen war, 1899 von Gustav Vogts an das Museum gegeben worden war, allerdings unter Eigentumsvorbehalt. Und dann, da dieser Gürtel eben nicht mehr auffindbar war, war dann die große Frage, ja, möglicherweise hat er da später dieses Objekt wieder zurückgenommen. Und dann ist es jetzt vielleicht irgendwo in Namibia im Besitz der Familie Vogts, die bis heute eine große, sehr reiche Familie ist, die dort immer noch lebt und mittlerweile viele große Warenhäuser besitzt, auch viel Land besitzt. Und ja, die Frage, wie kommt man dann daran?
Warst du mit denen in Kontakt, mit der Familie Vogts in Namibia?
Ja, wir haben lange überlegt, wie kommen wir daran? Ich meine, das Thema Landreform ist in Namibia ein großes Thema. Also wir haben vermutet, dass diese Familie jetzt mit so einer alten Kolonialgeschichte möglichst wenig belangt werden wollte. Und die Frage war, wer macht das jetzt? Wer hat möglicherweise Kontakte dazu? Also das war so ein bisschen, die Suche war so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Als dann aber auf einmal dann wieder eine Wende eintrat und sich dann herausstellte, das Museum in Braunschweig hatte den Gürtel doch gefunden. Oder zumindest einen Gürtel gefunden.
Aha. Und wie das? Wie haben die den doch gefunden?
Ja, in einer Schublade im Depot, wie das manchmal so ist, in Museen, tauchte tatsächlich ein Patronengürtel auf, ein lederner Patronengürtel, handgefertigt, der zu dieser Karteikarte passen könnte. Und dann war die Frage, ist das jetzt tatsächlich der Gürtel oder nicht? Man hatte den, und auch die Frage, warum waren die eigentlich nicht früher auf diesen Gürtel gekommen? Der lag unter den undokumentierten Objekten. Und die Antwort war, die hatten ihn immer für einen südamerikanischen Gaucho-Gürtel gehalten, ihn also ganz anders einsortiert. Und jetzt wird es wissenschaftliche Untersuchungen geben, die am Ende hoffentlich bestätigen, dass dieser Gürtel tatsächlich der gesuchte Gürtel des Kahememoa ist.
Und mal angenommen, dieser Nachweis kommt tatsächlich, dann reist dieser Gürtel sofort zurück nach Namibia?
Ja, dann gibt es tatsächlich, dann geht die ganze Restitutionsgeschichte ja erst los. Und da gibt es tatsächlich auch noch ein paar Klippen zu umschiffen, unter anderem nämlich diesen Eigentumsvorbehalt, der in den Akten dokumentiert ist des Museums. Rein rechtlich gehört dieser Gürtel immer noch der Familie Vogts, den Erben von Gustav Vogts. Was natürlich absurd klingt, dass sozusagen eigentlich dieser Gürtel restituiert werden müsste, erstmal an den Täter. Ich nenne ihn jetzt mal Täter und nicht an diejenigen, denen der Gürtel weggenommen wurde. Aber rein rechtlich ist das der Fall. Das heißt, die müssen ihre Zustimmung dafür geben, dass dieser Gürtel restituiert werden kann. Und ja, dann geht dieser Prozess seinen Gang. Da muss das Auswärtige Amt eingeschaltet werden. Die Regierung von Namibia muss ein offizielles Rückgabeersuchen stellen. Also da dieser Gürtel aber Kahememoa in Namibia eine wichtige historische Figur ist, also quasi fast ein Nationalheld als erster Widerstandskämpfer gegen die Deutschen, denke ich, dass das schon auch ein bedeutender Restitutionsfall werden wird und entsprechend groß, dass dann auch in Namibia aufgezogen und gefeiert werden wird.
Christiane, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass du an dieser Geschichte dran bist und dass du da tatsächlich fündig geworden bist, da habe ich mich sofort gefragt, warum werden da eigentlich die Museen, warum wird das auch so ein Museum in Braunschweig nicht von sich aus aktiv? Warum suchen nicht die deutschen Museen mal in ihren Archivbeständen nach, was sie da haben an Gegenständen, die eigentlich anderen Menschen gehören und die eigentlich zurückgehen sollten in die tatsächlichen Herkunftsländer?
Ja, das ist eine gute Frage und in dem Fall aber ganz einfach zu beantworten. Also vor ein paar Jahren gab es einfach noch nicht den Fokus auf dieses Thema Kolonialismus und die Zeiten haben sich einfach geändert. Also Werner Hillebrecht, der Archivar aus Windhoek, hat schon vor Jahren einmal, weil er, nachdem er diese Passage gelesen hatte in diesem Grimm-Buch, schon mal eine Anfrage an das Braunschweiger Museum gestellt und da kam eine dürre Mail zurück, die sagte, ja, im Moment haben wir leider Umbau des des Depots und leider haben wir gerade keine Zeit, um uns darum zu kümmern. Also, und jetzt, als ich dann aber als Journalistin nochmal nachfragte, war das gleich was ganz anderes. Also es gab einen neuen Direktor, der sofort sich zurückgemeldet hat und es gibt einfach jetzt eine ganz andere Sensibilität als damals. Und in diesem Fall muss man auch sagen, gut, es ist ein Objekt, das bisher auch wahrscheinlich kaum irgendjemanden weiter interessiert hat.
Und das zumindest nicht bei uns in Deutschland.
Nicht in Deutschland, genau. Und in dem Fall war es ja auch nicht da. Das heißt, da lag ein Patronengürtel irgendwo in einer Schublade, zu dem die Dokumentation fehlte. Also so war es am Ende. Und ja, es ist ein Beispiel dafür, also eigentlich ein positives Beispiel dafür, wie sich der Fokus und wie sich die Aufmerksamkeit verändert hat in den Museen. Aber zeigt eben auch, dass es jetzt ein einziges Objekt, das so eine große Bedeutung in Afrika hat und letztlich in Deutschland so wenig Bedeutung und zeigt, wie viel an Arbeit und auch an Anstrengung da noch vor uns liegt.
Und ganz kurz noch, was schätzt du, wie lange dauert die wissenschaftliche Untersuchung, bis wir also wirklich hundertprozentige Gewissheit haben?
Das ist noch nicht so ganz klar, aber ich konnte das Museum auch noch nicht sagen, Wochen, Monate. Ganz sicher ist das nicht. Also das wird schon noch ein längerer Prozess sein, auch dieser ganze Restitutionsprozess, wenn er denn dann in Gang gesetzt wird. Also so schnell wird es nicht, aber in Namibia auf jeden Fall, in Ebukiro, dem Siedlungsgebiet der Ovambandero, da ist ja die Erwartungshaltung schon sehr groß.
Gut, werden wir hier sicher auch weiter verfolgen, wenn wir da nochmal etwas Neues hören und wenn es da tatsächlich Gewissheit geben sollte. Christiane Habermals. Vielen Dank. Also klingt nach einer wirklich super spannenden Geschichte und war für dich ja auch sicher sehr spannend. Danke, dass du es uns erzählt hast.
Gerne. Tschüss.
Das war's schon wieder heute mit Der Tag an diesem Mittwoch, dem 5. Februar 2020. Feedback aller Art lesen wir immer gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbuster. Ciao.